zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornitz, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rösing. Osterwochenende Spezial und kleine Neuerung. Wir werden jetzt nicht nur über die zweite Fußball-Bundesliga sprechen, sondern auch generell alle Themen in der Welt des Fußballs. Alles das, was relevant ist, wird jetzt hier besprochen. Was bleibt, ist Domes Darmstadt-Talk. Natürlich, wie gesagt, Tradition muss beibehalten werden. Wir werden auch immer noch unsere Top 11 des Spieltags in der zweiten Liga präsentieren. Unseren Spieler, Schiri der Woche. Also, das bleibt altbewährt. Wir ergänzen jetzt nur unser Sortiment um die erste Liga, dritte Liga, Regionalligen, Champions League, Europa League, Conference League, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, bla bla bla. Das Wichtigste für mich persönlich ist einfach der Spaß, den ich euch hoffentlich dann auch vermitteln kann, euch die zweite Liga auch wieder ein bisschen ja, noch interessanter zu machen für euch, beziehungsweise auch generell den gesamten Fußball Sport, den wir haben. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema an, was vielleicht schon ein bisschen weiter zurückliegt. Die WM-Qualifikation, Playoffs, die letzten Entscheidungen sind gefallen und die letzten WM-Teilnehmer jetzt gefunden. Da einmal zum einen die Dominikanische Republik, Kongo. Wir haben sich gegen Jamaika im Finale durchgesetzt. Und der Irak, der gegen Bolivien 2-1 gewinnen konnte. Bedeutet auch, dass wir wieder zwei Teams dabei haben, die schon ewig lange nicht mehr mit dabei waren. Ja, und wenn es schon ewig lange nicht mehr dabei waren, sind automatisch haben wir dann das Thema Italien. Die haben gegen Bosnien-Herzegowina am Ende das Nachsehen gehabt im Elfmeterschießen im Finale. Und das muss ich schon sagen, es lag vor allen Dingen auch an dieser roten Karte von Bastoni, dem Innenverteidiger, muss ich ganz klar sagen, der in Minute 41 halt diese Notbremse gezogen hat und damit war die komplette Statik, wie gesagt, Italien in dem berühmten 3-5-2-System dahin, weil dann auch ja, in der Defensive sich jetzt alles wieder finden musste. Später kam dann ja Gatti für Retegui, also der Stürmer raus, dafür eher ein Verteidiger rein und damit man dann wieder dieses 3-5-1 bzw. 3-4-2-System aufstellen konnte. Und dann war zwar die defensive Stabilität im Großen und Ganzen da, aber nach vorne ging dann wirklich gar nicht mehr viel und das ist einfach nur traurig anzusehen. Also nochmal die Statistik, das letzte K.O.-Spiel bei der Weltmeisterschaft hat Italien 2006 beim WM-Finale bestritten, was sie dann ja im Elfmeterschießen gegen Frankreich gewinnen konnten. Danach haben sie sich halt 2010, 2014 auch für die WM qualifiziert, sind aber jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden. So, und 2018, 22 und jetzt 26 nicht dabei gewesen. Also die dritte Weltmeisterschaft in Folge, wo Italien nicht mit dabei ist. Und das tut halt weh. Italiener hat auch zu mir gesagt, ja, am Anfang wurde hier darüber lustig gemacht. Mittlerweile gibt es schon Mitleid. Und das ist halt für die auch, für so ein stolzes Land Italien, sehr, sehr schlimm. Kann ich persönlich auch verstehen. Sie haben ja auch eine ordentliche Mannschaft. Also eine Mannschaft, mit der man zumindest zu einer Weltmeisterschaft fahren kann. Wahrscheinlich sogar muss. Also Mancini, Calafiori, Bastoni. Die sind international erfahrene Innenverteidiger. Donnarumma, eines der größten oder einer der besten Torhüter der Welt, immer noch für mich. Tonali, der Champions League spielt. Barella bei Inter, der Champions League spielt. Locatelli, Di Marco, Politano, Moise Kean. Also sind Jungs, die internationale Erfahrung, die haben schon viel gesehen auch. Und dass sie das nicht auf den Platz bringen, also das erschüttert mich einfach, dass sie die Qualitäten, die sie besitzen, dieses kompakt hinten stehen und dann in der Offensive mit guten Leuten, mit qualitativ ja, Weltklasse-Stürmern dann halt ihre Tore machen. Und da liegt vielleicht dann das Problem, dass sie vielleicht keinen oder keine Offensivspieler haben, die wirklich Weltklasse sind, weil für mich sind Tonali, Lucatelli, Barella sind zentrale Mittelfeldspieler, die kommen eher ein bisschen aus der Tiefe. Und früher hatten sie halt einen, ja, Luca Toni, Gilardino, Del Piero, Totti. Das waren überragende Offensivspieler. Und jetzt mit Retegui, Moise Kean, die sind gut, aber nicht Weltklasse. Bedeutet, die brauchen vielleicht mal 2, 3 Chancen mehr. Und das ist halt lange Zeit auch die Identität von Italien gewesen, dann eiskalt halt einfach zuzuschlagen, die wenigen Chancen, die sie hatten, zu nutzen. Und jetzt nutzen sie ja nicht. Und ja, durch eine Unkonzentriertheit, wie jetzt durch die unnötige rote Karte oder dann halt das 1:1 durch Tabakovic für Bosnien, machen sie sich dann halt alles so ein bisschen kaputt. Und der italienische Fußball ist am Boden, trotz Europameistertitel 2021, sage ich. Weil jetzt müssen halt auch wieder Offensivspieler geformt werden, die halt Weltklasse anbieten. Oder, und das ist die andere Möglichkeit, natürlich auch so ein bisschen das spielerische System, die spielerische Identität ummodern. Vielleicht ja, mehr berauschend Offensivfußball spielen, dass man dann vielleicht auch quantitativ sich mehr Torchancen erspielt und dann halt auch mal in Kauf nimmt, dass man vielleicht Offensivspieler hat, die jetzt nicht Weltklasse sind, die vielleicht 2, 3 Chancen brauchen, um einen Treffer zu erzielen, aber durch die Masse an Chancen sich dann halt auch die Möglichkeiten ergeben, Tore zu erzielen. Das würde dann aber vermutlich auch zulasten der Defensive gehen, was ja auch jahrelang das Prunkstück der Italiener war. Und ob sie dazu bereit sind und da natürlich auch die richtige Balance trotzdem zu finden. Also du kannst natürlich jetzt nicht alles nach vorne werfen und hinten auf ein Scheunentor haben. Das ist für mich die spannendste Frage, die ich mir jetzt ja auch für die Zukunft stelle. Wichtig wird ja auch sein, dass wieder italienische Talente nachkommen, gerade dann auch im Offensivbereich. Ich meine, sie haben ja mit einem Esposito, der auch später eingewechselt wurde, noch für Moise Kean, Pio Esposito, ein 20-jähriges Talent von Inter Mailand. Der macht es ganz ordentlich. Also kommt auch regelmäßig zu Einsätzen. Champions League hat er jetzt 9 Spiele gemacht, 2 Treffer. Serie A 26 Spiele. Das ist schon okay. Und wieder ist auch U19 Europameister 2023 geworden. Also das könnte so einer sein, der dann auch in der Offensive wieder für Impulse sorgen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für Bosnien-Herzegowina ein unglaublicher Erfolg nach 2014. Die zweite WM-Teilnahme als eigenständiges Land. Haben leidenschaftlich verteidigt und vorne natürlich mit dem Opa Edin Dzeko ein Vollzelt gehabt, der wieder ja, den Treffer von Tabakovic, dem Gladbacher, vorbereitet hat. Und wie gesagt, auch mit dieser Energie, die die Bosse auf den Platz gebracht hat, mit dieser Leidenschaft, werden sie bei der Weltmeisterschaft auch ein Team sein, was für viel Freude sorgen kann bei den Menschen, bei den Fans und dazu zähle ich mich ja selbst auch. Sie sind in einer Gruppe mit Kanada, Katar und Schweiz. Also ist theoretisch sogar eine machbare Gruppe, Gruppe B. Schweiz natürlich nochmal ein Team. Zwar ist die deutsche Mannschaft auch mittlerweile, die ja eine unglaubliche Qualität mittlerweile auch besitzen. Also haben sich dem europäischen Spitzenniveau deutlich angenähert. Kanada als einer der Gastgeber dieser Weltmeisterschaft natürlich auch mit dem Heimvorteil, mit Jonathan David, Alfonso Davis, Hutchinson, auch gute Jungs mit dabei, die Qualität mitbringen. Und Katar ist wie immer eine Wundertüte. Nichtsdestotrotz, auch mit dieser Leidenschaft, die Bosnien an den Start bringt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auch die K.O.-Runde erreichen können. Und wie gesagt, ab der K.O.-Runde ist sowieso sehr vieles möglich. Wie gesagt, dieser Team-Spirit hat schon das ein oder andere Team, beispielsweise Island 2016, Wales 2016, Marokko 2022, sehr, sehr weit gebracht. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei den Bosniern. Und wenn wir natürlich über Länderspielpause WM reden, müssen wir natürlich auch nochmal über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Zwei Auftritte gehabt, zum einen gegen die Schweiz, dort sich an Unentschieden beziehungsweise sogar einen knappen Sieg erarbeitet. Es sah lange nach Unentschieden aus für mich. Also es war für mich ein klassisches Unentschieden-Spiel, aber muss man auch sagen, Florian Wirtz, einfach ein Unterschiedsspieler, 2 Treffer selbst erzielt, 2 Vorlagen beim 4-3-Sieg und hatte mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Bei Liverpool anfangs sehr kritisiert, ist nicht richtig in Fahrt gekommen. Mittlerweile hat er sich dort durchgebissen und ja, auch diese Resilienz, die er in seinem Spiel mit reingebracht hat, sich auch gegen Widerstände zu wehren, auch wenn er mal vielleicht einen schwierigen Stand hat, wie jetzt gegen den Silvan Widmer in der Anfangsphase, aber sich dann da durchzubeißen und zu wissen, okay, ich habe diese spielerische Qualität, das ist für mich auch schon, oder er gilt für mich schon in Richtung Führungsspieler, weil er internationale Erfahrung mitbringt und mit der beste Fußballer ist, zusammen mit Jamal Musiala im deutschen Kader. Da muss ich ja nicht lange drum rumreden. Also offensiv sah das auch ganz gefällig aus. Problem war wieder so ein bisschen die Defensive, vor allen Dingen Joshua Kimmichs Rolle, der als Rechtsverteidiger agiert und dann im Spielaufbau ja immer wieder ins zentrale Mittelfeld rückt, wodurch dann aber die rechte Verteidigungsseite der Deutschen verwaist ist. Und da ist dann die Schweiz immer wieder reingestoßen über einen Doi, über einen Fabian Rieder, Embolo. Die Schweiz hatte einfach ja immer dieses Muster gehabt, wir spielen auf die rechte deutsche Defensivseite den Ball, haben dann einen schnellen Stürmer und kommen dann so zu Möglichkeiten. Und das muss die deutsche Mannschaft natürlich auch in Richtung WM deutlich besser in den Griff bekommen. Gerade auch schon in der Gruppenphase, wenn ich mir da so vorstelle, dass dann Diamandé von der Elfenbeinküste der Leipziger da auf die deutsche Defensive zurennt. Also der hat nochmal ein ganz anderes Tempo, noch eine ganz andere Abschlussqualität als ein Doi oder ein Embolo. Da wird es dann schon brennen. Also das ist natürlich jetzt noch eine der Aufgaben von Julian Nagelsmann, sich da zu überlegen, wie bekommen wir es hin, dass wir weiter diese Dominanz im Spiel haben, also Offensivspiel weiterhin so aufziehen wie bisher, durch viel Variabilität auch und Tempo und Tiefenläufe. Und gleichzeitig dann aber auch die defensive Stabilität beizubehalten. Da vielleicht dann auch gegen Teams, die selbst sehr oft Konter spielen, vielleicht sogar einen defensiveren Rechtsverteidiger bringen, vielleicht sogar einen weiteren Innenverteidiger. Malik Chow kann ich mir da gut vorstellen. Dass man dann situativ eine Dreierkette aufbaut, Raum dann als Linksverteidiger nach oben schieben kann, Kimmich dann aber auch im zentralen Mittelfeld wäre, dass man so dann auch eine gewisse Grundabsicherung hat und auch die Breite dadurch dann abdeckt und dann gegen bessere Gegner, die dann vielleicht auch mehr auf Ballbesitz gehen, dann vielleicht sogar mit einem Joshua Kimmich, der dann aber auch die rechte Defensivseite hält und dann selbst bei Kontern mit nach vorne geht und diese Chipbälle spielen kann und dann vielleicht als einer der Sechser, wie ein Pavlovic, Metscher, Goretzka oder Stiller, eher so ein bisschen sich in Innenverteidigung fallen lassen, sodass dann, wie gesagt, gegen den Ball immer eine Dreierkette vorhanden ist und auch eine gewisse, oder auch mit dem Ball eine Dreierkette vorhanden ist, damit auch so eine gewisse Konterabsicherung vorhanden ist, weil das ist für mich immer der Schlüssel. Teams mit einer guten Konterabsicherung sind meistens sehr erfolgreich und kommen sehr weit bei einer Weltmeisterschaft. Und das Spiel gegen Ghana, das war natürlich, also gegen die Schweiz war es eine Florian Wirtz-Show und gegen Ghana, das war einfach die Dennis Undorf-Show. Also Spiel in Stuttgart, Undorf war als Stuttgarter Stürmer gegen Ghana. Auf jetzt erst noch auf der Bank gewesen, wurde aber lautstark von den Fans gefordert, kam dann ja auch in der zweiten Halbzeit rein in die Partie, nämlich in Minute Ich schaue gerade, müsste Minute 61 gewesen sein. Ne, es war schon Minute 46 zur Halbzeit und macht dann halt mit an der letzten Aktion doch noch das 2:1. Schöner Abstauber dann gegen Ghana von Otto Addo, der danach entlassen wurde. Und da hat Deutschland es auch für mich ja ordentlich gemacht, haben halt viel Spielkontrolle gehabt, Ghana hinten reingedrängt, viele Kombinationen rund um den 16er. Kai Havertz diesmal im rechten Mittelfeld, dafür wollte man im Sturm. Ja, Havertz finde ich, wie gesagt, der hat für mich nicht so dieses Tempo. Also mit Gnabry, Havertz, Wirtz und Woltemade waren eigentlich sogar eher 4 Zehner auf dem Platz, keine Flügelspieler. Das hat dann eher so Nene Born als Linksverteidiger oder Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger gemacht. Aber es war halt schon wirklich sehr zentrumslastig, wenig Spiel in die Breite. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei der deutschen Mannschaft. Die ist dann aber auch, wie gesagt, die haben verdient gegen Ghana gewonnen. Da müssen wir nicht drum rumreden. Und es war noch nicht alles perfekt, aber ich bin deutlich unkritischer, als es viele Fans sind, meiner Meinung nach. Ich glaube schon, dass die deutsche Mannschaft auf dem richtigen Weg ist Richtung Weltmeisterschaft. Vielleicht so ein kleiner Tipp an Nagelsmann, weniger über die Presse reden und einfach mehr, ja, also erstmal einfach Entscheidungen treffen und dann auch danach nachvollziehbar begründen und nicht im Vorhinein schon irgendwelche Ansagen und Aussagen tätigen, die dann komplett unnötig sind. So, von der deutschen Nationalmannschaft, bevor wir dann gleich in die zweite Liga gehen, auch nochmal in die erste Fußball-Bundesliga. Dort ist es ja oben wie unten immer noch sehr spannend. Dass Bayern deutscher Meister wird, haben wir jetzt nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gegen Freiburg 2:0 zurückgelegen und am Ende doch noch durch den Doppelpack von Tom Bischoff und Lennart Kahl den Sieg gezogen. Kann man natürlich darüber diskutieren. 7 Minuten Nachspielzeit. Am Ende waren es, glaube ich, 9 oder 10, die gespielt wurden. Aber die Bayern waren halt auch permanent am Drücker und haben halt dann auch mal mit so einem einfachen Mittel wie Distanzschuss 2 Treffer erzielt, weil Tom Bischoff 2-mal sträflich freigelassen im Rückraum. Beide mal super platzierte Schüsse. Und das ist dann natürlich dann auch so ein Ding von den Bayern. Die können dann halt trotzdem, trotz Rückstand, einen Gegner sehr müde spielen. Und die Bayern, die sind halt immer scharf. Die haben halt immer Bock. Die können halt immer noch mal einen Zahn zulegen. Vor allem mit der Vincent Kompany, der es geschafft hat, dass er bis zum Ende eigentlich jeder Spieler immer 100% auf den Platz bringen kann. Auch fitnesstechnisch her. Und körperliche und geistige Frische, die war halt höher als beim SC Freiburg. Und deshalb gewinnen die Bayern das am Ende auch wieder mit 3:2. Wird natürlich wieder ist öfter gesagt, ja, die Dusel Bayern, aber das ist für mich einfach eine maximale Qualität. Sie haben niemals aufzustecken und immer daran zu glauben, noch diesen Sieg einzufahren, weil, und das muss man auch sagen, die Bayern mittlerweile auch in der Jugendarbeit wieder bessere Arbeit leisten. Lennart Kahl aus der eigenen Jugend hochgezogen. Und haben dann ja noch mit einem Cardoso ein weiteres Talent auf der Bank. In den vergangenen Wochen ja auch mehrere Top-Spieler oder Top-Talente bei den Bayern ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Und das macht Kompany sehr gut. Er schafft es dann halt auch einfach, wenn so ein Spieler noch entschieden ist, Talente reinzuwerfen, ihnen Spielzeit zu geben, Selbstbewusstsein zu geben. Und kann natürlich dann auch in der Wettkampfbedingung sehen, okay, wer ist vielleicht schon in der kommenden Saison bereit, Teil des Bayern-Kaders zu sein und bei dem dauert es vielleicht auch noch ein bisschen. Und dieses Moderieren, was Kompany da macht mit dem Kader vieler Topspieler, das erinnert mich vor allem schon sehr stark an Jupp Heynckes, der am Ende seiner Trainerkarriere ein Meister daran war. Und das macht für mich auch einen großen Trainer aus. Also bei den Bayern, ja, den Spielern, dem musst du ja nicht mehr viel beibringen, sondern die sind ja alles Topspieler, gestandene Spieler. Was die halt brauchen, ist eine klare Spielidee, die der Trainer vorgibt, nachvollziehbar ist auch für jeden Spieler und natürlich, dass der Trainer schafft, dass jeder Spieler sein Ego hin anstellt und für das Team arbeitet und auch das Binnenklima super ist, bedeutet jeder Spieler im Kader bekommt seine Einsatzmöglichkeiten, seine Wertschätzung auch. Und das schafft Kompanie einfach sensationell. Und deshalb ist die Mannschaft dann auch bereit, in der Schlussphase nochmal einen Zahn zuzulegen, um auch dann die wichtigen Punkte einzufahren und so dann halt auch die Konkurrenz weiterhin auf Distanz zu halten. Und sie werden wahrscheinlich auch vorzeitig Meister werden. Also das ist für mich jetzt schon klar. Haben weiterhin 9 Punkte auf Borussia Dortmund bei noch 6 zu spielenden Spielen. Das werden die Bayern sich wohl nicht mehr nehmen lassen. Und dann noch ein weiteres Duell aus der Bundesliga, was ich gerne besprechen möchte. Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und die Wölfe bis zur Halbzeit mit einem brutal geilen Auftritt. Super Spiel gemacht gegen Leverkusen. Also Dieter Hecking hat die Länderspielpause wohl gut genutzt, hat seine Mannschaft mit viel Erfahrung auch auf den Platz geschickt. Wafro, Grabara, Mähle, Eriksen, Wimmer, Wind, Amura, die haben schon gute Erfahrung, viel Erfahrung. Dazu natürlich mit Bilas, Jan, Kombidi, Vini Sousa, noch talentierte Jungs mit dabei. Und Wolfsburg, wie gesagt, haben früh gepresst, frühe Ballgewinne erzeugt, viel Variabilität auch im Spiel gehabt. Wie gesagt, Wimmer, Wind, Amura vorne, die drei immer wieder ruschiert, haben sich so dann auch von ihren Gegenspielern wie ein Kulbrez auf der rechten Schiene oder Grimaldo auf der linken Schiene lösen können, Räume erzeugt und haben von Anfang an auch ja, diese Wucht ins Spiel reingebracht. Großes Ding ist halt, dass Jonas Wind wieder in einer super Form ist, der ja unter Simonis und Bauer gar keine Chance bekommen hat, weil er auch lange verletzt war. Dann das 1:0 in der Vorlage von Kouliarakis, super Macht und trotz des Ausgleichs dann durch Grimaldo per Vorlaufmeter für Bayer Leverkusen. Direkt im Gegenzug machen sie dann halt auch Joachim Mele das 2:1 und das zeigt mich auch einfach Wolfsburg. Die scheinen es jetzt wirklich verstanden zu haben, eklig zu sein, resilient zu sein gegen auch Widerstände, gegen so eine, ja, gegen die Heimmannschaft auch anzugehen, machen dann ja sogar noch kurz vor der Halbzeit durch Eriksen per Vorlaufmeter, der sonst nicht so viele Aktionen hatte, das 3:1. Grimaldo macht dann auch noch den Anschlusstreffer zum 2:3. Und ich dachte schon, dass Wolfsburg Leverkusen knacken kann, weil ja Bayer, außer Grimaldo, hat da keiner wirklich richtigen Impact auch im Weg nach vorne gehabt, in Durchgang Nummer 1. Hinten die Defensive um Andrich, Ballet, Tabsoba auch nicht ganz so sattelfest. Aber dann, ja, bringt halt so ein Juhlmann, ein Schick, ein Tillmann, ein Poku und dann kommt da eine ganz andere offensive Wucht auch auf den Platz und dann hat man aber auch schon gemerkt, okay, als Bayer das Tempo dann richtig angezogen hat, hat Wolfsburg sich erst nochmal versucht zu wehren, aber spätestens nach dem 4:3 durch Tabsoba war dann auch der Widerstand gebrochen und in der Schlussphase ging es halt wirklich nur noch auf ein Tor. Wolfsburg hat versucht, sich zu verschanzen, enge Abstände zu halten. Das hat aber auch nicht mehr funktioniert. Und Bayer Leverkusen, das hat man dann noch gespürt. Die haben dann auch richtig Bock gehabt, haben viel Spielfreude dann auf den Platz gebracht und machen dann halt durch einen Massa und am Ende auch noch durch Tillmann das 6:3. Und für VfL Wolfsburg ja, heißt es jetzt schon, sich akut mit der zweiten Liga, mit dem Kader für die zweite Liga zu befassen. Mit 21 Punkten, klar, 4 Punkte Rückstand auf St. Pauli, kann man sagen, können sie noch auffüllen, aber 6 auf Köln auf Rang 15, das ist schon eine Menge Holz jetzt für die letzten 6 Spiele. Und Wolfsburg, die müssen jetzt, wie gesagt, auch punkten. Der Druck ist da, dass sie jetzt auch endlich performen müssen. Ich meine, sie sind das schlechteste Rückrundteam. Nur 3 Punkte insgesamt eingefahren, 3 Unentschieden, 12 zu 26 Tore. Also auch die schlechteste Defensive, die zweitschlechteste Offensive, zusammen mit Borussia Mönchengladbach. Nur Union Berlin war noch schlechter mit 9 Treffern. Und das ist natürlich schon ein absolutes Brett für die Dortmunder zu bohren. Könnte sein zweiter Abstieg in Folge sein, nach dem VfL Bochum vergangene Saison. Ich glaube, egal wie es ausgeht, es braucht dann auch auf der Trainerbank erneut einen frischen Impuls. Und natürlich, egal auch, ob erste oder zweite Liga, einen enormen Umbruch in der Mannschaft, weil die Mannschaft hat ein Lebenszeichen gesetzt in Hälfte 1 gegen Leverkusen, aber in Hälfte 2 dann wieder komplett eingebrochen, in alte Muster verfallen. Sinnbildlich dafür vielleicht auch die Diskussion zwischen Vini Sousa und Amoura, weil Vini Sousa gesagt hat, ey, Amoura, arbeite ein bisschen mehr nach hinten und so. Ist mir zu halbherzig. Da fehlen dann vielleicht auch so ein paar Jungs, die so ein bisschen auch, ja, Arbeiter sind, die dann die Techniker glänzen lassen. Momentan zu viele Möchtegern Zauberer auf dem Platz. Mit Amoura. Auch mit einem Wimmer, muss ich sagen, der mir eigentlich sonst mal als Mentalität, als Laufwunder aufgefallen ist, aber auch der mit vielen mehr kleinen Tricks. Eriksen, mich in Form, merkt man auch den Zahn der Zeit so langsam, dass das, dass er auch vielleicht nicht mehr diese gedankliche Frische hat. Und so bedeutet das für mich auch einfach, dass der VfL Wolfsburg mittlerweile dann auch verdient in die zweite Liga absteigen wird. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Dann sind wir beim Zweitliga-Talk, also eigentlich dem Hauptaspekt dieses Podcasts. Und wir sprechen über den FC Schalke 04, die Knappen, Sonntag, Ostersonntag. An Ostersonntag mit 1:0 gegen den KSC gewonnen. Kenan Karaman, der Erlöser gewesen in Minute 72. Nach schöner Flanke gefunden, Chai, der wieder ein starkes Spiel gemacht hat, Backkopf, macht er das 1:0. Für mich war es eine dominante Partie von Schalke. Die haben es souverän gemacht, mussten ja wahrscheinlich das Saisonaus von Innenverteidiger Nikola Katic hinnehmen. Dafür dann Kurucay und Mertschan Ayhan in der Innenverteidigung. Vorteil, ein bisschen mehr Tempo in der Defensive. Nachteil, natürlich ein bisschen weniger Erfahrung und Zweikampfwerte, die Mertschan Ayhan mitbringt. Hat es aber sehr gut gemacht, teilweise dann Timo Becker auch mit in die Innenverteidigung gerückt. Da war es eine Dreierkette, während dann Ncai hochgerückt ist. Der für mich auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der Winterneuzugang vom SC Anderlecht als Ersatz für Vitali Becker, der lange verletzt war und auch immer noch ist, ist im Aufbautraining, macht das super, hat ja unter der Woche sich verletzt, da war ein Einsatz ungewiss, hat dann aber selbst auch per Instagram gesagt, ne, ich bin da, bin bereit, und der ist von Minute 1 die komplette linke Seite immer wieder hoch und runter marschiert. Hat war in den Zweikämpfen stark, hat selbst aber in der Offensive super Flanken geschlagen. Wie gesagt, ja, auch zum 1:0 von Kenan Karaman dann. Und Schalke, da sieht man auch im Vergleich zur Hinrunde nochmal einen deutlichen spielerischen Fortschritt aus Schisch, der Franzose. Also was der da macht, ist einfach unglaublich. Eine unglaublich enge Ballführung, viel Effet im Fuß, also viel Gefühl drin. Bringt butterweiche Flanken, aber auch punktgenau. Und er sorgt halt immer wieder für Gefahr. Bedeutet, wenn Schalke irgendwie mal spielerisch eigentlich nicht durchkombinieren kann, durch so eine massierte, gut stehende Defensive wie vom KSC, dann kommt halt ein Oshish und der sieht halt eine klitzekleine Lücke, spürt den Ball dann punktgenau dahin und sorgt so dann immer wieder für Gefahr. Gegen den KSC, der es trotzdem ordentlich gemacht hat. Die Defensive mit Kobalt, Franke und vor allen Dingen Stefan Ambrosius in Innenverteidigung stand sehr, sehr gut. Waren immer gut in den Zweikämpfen mit dabei. Auf dem Weg nach vorne hätte vielleicht noch ein bisschen mehr kommen können. Pinto Pedrosa auf der rechten Schiene hat ein paar Mal ganz gut angeschoben. Unter anderem ja auch eine super Flanke für Fabian Schleusen in der Anfangsphase, wo er den Ball dann aber nicht richtig trifft und die Kugel dann am Tor vorbeigeht. Aber ansonsten, ja, hat so diese Kreativität am Weg nach vorne gefehlt, was den Kasti ja sonst unter Christian Eichner mal ausgezeichnet hat. Das Spiel mit dem Ball, das war gegen Schalke ja kaum bis gar nicht vorhanden, weil die Knappen aber auch so dominant waren, so schnell die Bälle dann auch erobert haben, beziehungsweise sich dann auch, wenn sie den Ball nicht schnell erobern konnten, sich schnell zurückgezogen haben, gut gestaffelt gestanden haben und der KSC dann, anders als Schalke, nicht die Lösung gefunden hat, deren Unterschiedsspieler Marvin Wanicek, der Kapitän, kaum in der Partie gewesen, hat gar nicht den Platz bekommen, den Raum bekommen, um ja auch mit seinen gefährlichen Halbfeldflanken oder auch Abschlüssen aus der Distanz mit seiner super Schusstechnik für Gefahr zu sorgen. Und am Ende war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis Schalke dieses Spiel auf seine Seite ziehen kann. Es hat, wie gesagt, ein richtiger Knipser gefehlt. Eden Dzeko ist ja noch nicht bekannt, wie lange er nach seiner Verletzung im WM-Playoff-Spiel gegen Italien ausfallen wird, der Bosnier. Da war es natürlich dann schwierig. Musa Sylla, ja, wurde nicht richtig in Szene gesetzt. Das ist ja einer, der eher nicht über Flanken kommt, sondern wirklich in die Tiefe geschickt werden muss. Und gegen so eine tiefstehende Defensive wie die vom KSC war das dann kaum bis gar nicht möglich. Deswegen kam er auch nicht richtig in die Show rein. Auch für Gomis, der in Minute 64 für Lubicic dann gekommen ist, galt dann das Gleiche. Dann konnte Sylla auch ab und zu mal auf die rechte Seite, auf den rechten Flügel gehen, hatte dort ein bisschen mehr Raum als zwischen den drei hochgewachsenen Innenverteidigern. Konnte so dann auch mal ein bisschen, ja, ungestörter den Ball nach vorne tragen. Hatte ein paar mehr Ballkontakte, aber insgesamt war es wirklich schwierig. Wie gesagt, in der Defensive hat der KSC es insgesamt gut gemacht, nur auf dem Weg nach vorne hat es dann halt nicht gereicht und so war es dann halt der Hase vor der Schlange. Ein paar Mal konnten sie noch wegkoppeln, aber irgendwann hat die Schlange dann doch zugebissen. In dem Fall dann Kenan Karaman per Kopf zugeschlagen und ein weiterer wichtiger Sieg für Schalke auf dem Weg Richtung erste Bundesliga-Tabellenführung verteidigt. Und wenn man sich ja mal die anderen Tabellenführer in der Saison anschaut, wie sie dann am Folgespieltag, nachdem sie die Tabellenführung erobert haben, gespielt haben, vor allem auch gepunktet haben, ist das schon ein massiver Fortschritt bei Schalke, die zwar auch nicht immer glänzen, aber auch einfach die Tore machen, die Siege einfahren und sich so dann jetzt ja Stück für Stück auch absetzen können. Ein Punkt Vorsprung vor Paderborn, drei vor Elversberg am Relegationsplatz und bereits 5 Punkte vor Darmstadt auf dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist schon ja mittlerweile ein kleines Polster, was sich die Knappen aufgebaut haben. Gerade auch, weil Domus Darmstädter gegen Bielefeld mit 2-1 verloren haben. Da gleich natürlich noch mehr zu. Ein Team, was jetzt weiterhin auch näher rangerückt ist, ist Hertha BSC Berlin. Aber über das Spiel möchte ich wenig verlieren. Martin Winkler macht am Ende das 1-0 für die Hertaner. Die Fans mit unglaublichen Szenen. Wie gesagt, da möchte ich auch einfach nicht drüber sprechen, weil es einfach diese Aufmerksamkeit für mich auch nicht verdient hat. Ich hoffe, da kommen jetzt gewaltige Strafen für beide Fanlager. Und ich denke, ja, dass es nicht gerade förderlich ist für die Fankultur in Deutschland, wenn die Politiker, die Fanszenen eh schon kritisch sehen, dann solche Bilder geliefert bekommen. Aber zum Sportlichen, Hertha BSC Berlin in den letzten 5 Spielen 13 Punkte eingefahren. Nur noch 5 Punkte hinter einem Relegationsplatz. Jetzt wird es so langsam auch wieder ein bisschen kribbeliger. Die Herthaner in den letzten Wochen auch ein bisschen befreit von dem Druck, fahren jetzt doch ihre Ergebnisse ein und könnten natürlich gerade im Saisonfinale, wo es dann auch viel auf die Psychologie ankommt, vielleicht sogar noch der lachende Dritte bzw. Fünfte sein, der dann plötzlich von hinten ankommt und am vorletzten oder letzten Spieltag dann auch einige Teams überholt und plötzlich auf einem Relegations- oder vielleicht sogar direkt einem Aufstiegsplatz steht. alles schon passiert. Die Herthaner besitzt natürlich auch diese Qualität, können von der Bank dann auch nochmal ordentlich nachlegen und haben es gut gemacht bei einem schwierigen Gegner, bei Dynamo Dresden, die ja auch in dieser Rückrunde zu einem der besten Teams gehören, sich super verstärkt haben, starken Lauf haben, defensiv gut stehen vorne mit Vincent Vermey, Ben Bobtien, Jason Cheka, Unterschiedsspieler haben für Zweitliga-Verhältnisse. Also da ist auch schon ordentlich Qualität drin. Und dort dann auch bei so einem Kulisse im Abendspiel zu bestehen, als Hertha BSC Berlin, da sag ich nur Chapeau. Und wir müssen natürlich auch über das Topspiel in diesem Spieltag reden. Hannover 96 gegen die SV Elversberg. Endstand 1:1. Die Elversberger werden dann oder wurden dadurch jetzt vom SC Paderborn überholt, sind nur noch in Anführungsstrichen auf Rang 3, haben aber ein schwieriges Auswärtsspiel bei Hannover 96 nicht verloren. Wichtig, konnten die Hannoveraner auf Distanz halten und haben sich so dann auch perfekt können sich jetzt so perfekt im Saisonfinale positionieren, dass sie tatsächlich, wenn sie jetzt einfach ihre Hausaufgaben erledigen, mindestens den Relegationsplatz erreichen werden. Und das ist natürlich schon ein positives Gefühl, das ist ein positiver Aspekt. Vincent Wagner hat seine Mannschaft wieder gut eingestellt gegen eine dominante und spielstarke Hannoveraner Mannschaft. Diesmal hat sich Elversberg auch wieder mehr gegen den Ball, also auf die Arbeit gegen den Ball fokussiert, mit Schnellbacher vorne einen ersten Anläufer gehabt, der wirklich alles angelaufen hat. Dann leider im Abschluss ja so ein bisschen die Körner gefehlt haben, aber Elversberg einfach super resilient gewesen gegen den Ball, auch nachdem ja Maximilian Rohr ein Tor erzielt hat, also nach 20 Minuten Hannover 96 geführt hat, trotzdem weiterhin sich nicht unterkriegen lassen und dann noch immer wieder per Konter die über Zimmer schied und Lukas Petkoff die Chancen gesucht und sich dann ja auch nach Foul an Ferrei durch den Elfmetertreffer von Petkoff belohnen können, nach 56 Minuten, also auch kurz nach der Halbzeit. Und am Ende war es dann wirklich auch ein offenes Spiel, meiner Meinung nach. Beide hätten den Sieg erringen können, aber mit dem Punkt kann Elversberg für mich trotz halt des Verlustes des zweiten Platzes besser leben. Und Hannover 96, 50 Punkte auf Rang 5, 2 Punkte hinter Elversberg, 4 hinter Paderborn, sind in lauer Stellung, hätten jetzt wirklich Big Points holen können, sich auf Rang 3 schieben können, vor Elversberg, vor Darmstadt. Aber am Ende hat dann auch so ein bisschen das berühmt-berüchtigte Glück gefehlt. Und die Mannschaft des Spieltags war für mich aber der 1. FC Magdeburg, die sich auf Rang 13 vorgeschoben haben in diesem engen Abstiegskampf. Also Tabellenletzte, Münster hat 27 Punkte, Magdeburg auf Rang 13 mit 30, also nur 3 Punkte mehr. Ab Platz 10 Bochum 33 Punkte, nur 4 Punkte vom direkten Abstiegsplatz führt. Also das ist, ab da geht der Abstiegskampf so richtig los. Und Magdeburg hier angetrieben von einem starken Barisch-Artig, der an den oder an zwei Treffern direkt beteiligt war, vorne mit Zukowski rumgewirbelt ist und Bochum extrem passiv gewesen, haben sich von Magdeburg direkt einschnüren lassen, der Mannschaft von Patrick Sander, die mutig nach vorne agiert hat, früh gepresst hat, Bochum gar nicht zu ihren Chancen hat kommen lassen, die auf Onyeka verzichten mussten, also Kiel Wethien, Miyoshi, Eifer Ruprecht, die haben halt gar nicht ins Spiel gefunden, alle drei sind Jungs, die gerne mal die Tiefe suchen, die konnten sie aber gar nicht bespielen, weil die meiste Zeit Magdeburg den Ball hatte, super ballsicher waren, Ulrich, Falco Michel, die beiden im zentralen Mittelfeld, die Ballverteiler, Barış Atik, der sich auch immer wieder in die Mitte hat ziehen lassen und vorne dann mit Zukowski und Tashi zwei ultraschnelle Stürmer bedienen konnte. Und der Ton war ja auch von Anfang an gesetzt worden, als Bockhorn dann nach 6 Minuten viel zu viel Platz hat auf der rechten Seite, eine schöne Flanke schlägt und Musonda am zweiten Pfosten den per Kopf dann direkt reinmacht. Da war dann schon auch für Uwe Rösler auf Bochumer Seiten zu sehen, okay, Magdeburg, die sind heute sehr stürmisch, sehr wild, da müssen wir aufpassen, dürfen nicht zu große Lücken lassen. Und das war halt das Problem. Gerade die Außenverteidiger Morgalla, Wittek, oft auch alleine gelassen von ihren Außenstürmern, mussten in viele 1 gegen 1 Duelle dann halt gegen diese Dribbler wie Atik, Tashi und haben oft das Nachsehen gehabt, weshalb am Ende dieses 4:1 für Magdeburg auch mehr als in Ordnung geht, wo dann auch vor allen Dingen der Mittelstürmer Zukowski, die sogar die Tabellenspitze der Torjägerliste erreicht hat, in seinem 16. Spiel seine Treffer 14 und 15 markiert, war ja eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, Flügelstürmer, wurde dort von Patrick Sander in den Sturm gesetzt und zerschießt gerade die zweite Liga, macht das sehr, sehr gut, weil er bringt halt auch so ein bisschen die Robert Lewandowski, nicht nur weil beide Polen sind und beide bei Lech Posen gespielt haben, ein ähnliches Skillset mit, technisch sehr stark, bringt Tempo mit, Abschluss stark, Kopfball stark, rechts wie links, also wirklich ein super Gesamtpaket, was er mitbringt. Und er hat natürlich auch, dadurch, dass er Mittelfeldspieler ist, weiß er natürlich auch, wie seine Offensivspieler agieren, wann sie den Pass spielen und hat dann auch kennt dann auch den perfekten Zeitpunkt, wann er loslaufen muss, bewegt sich auch oft an der Abseitsnaht dann, weiß auch, wann der Verteidiger losgeht, also wo der Verteidiger sich hin orientiert, damit er natürlich eine Finte schlagen kann, vielleicht mal eine kleine Körpertäuschung macht und dann im Rücken des Verteidigers an den Ball kommt oder an die Hereingabe rankommt. Und das ist für mich einfach ein super kompletter Stürmer, den ich sehr, sehr bewundere. Und allein deshalb für mich schon ein sehr lohnenswerter Spieltag.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Legion Talk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Spieltag hieß der Gegner Arminia Bielefeld in Bielefeld auf der Bielefelder Alm. Ich war vor Ort, sagen wir so, Bielefeld ist ja jetzt nicht so weit entfernt von mir. Und die Bielefelder Alm ist dann natürlich auch mal ein sehr interessantes Stadion. Und ich muss sagen, alles, was man so bisher über den Auswärtsblock in Bielefeld gehört hat, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ich fand den Auswärtsblock eigentlich ziemlich gut. Es kommt halt immer darauf an, wo man sitzt, aber das ist halt bei jedem Auswärtsblock so. Und ich bin ehrlich, man kann sich vorher informieren. Und auch den Weg zum Auswärtsblock fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Klar, es wurde am Ende Richtung Stadion ein bisschen enger. Aber wenn man frühzeitig da ist und nicht mit der kompletten Menschenmenge hinläuft, dann geht das auch komplett klar. Ja, was nicht klar ging, war die Leistung von Darmstadt 98. Denn am Ende hieß es 2:1 für Arminia Bielefeld. Und man muss so klar sagen, es ist hochverdient, dass Bielefeld dieses Spiel gewonnen hat. Aus Darmstädter Sicht kann man sogar eher froh sein, dass es nur ein 2:1 für Bielefeld wurde und nicht irgendwie ein 3:1 oder 4:1. Denn Bielefeld hatte die Chancen. Von Darmstadt kam offensiv gar nichts. Also ich bin der Meinung, es ist mit die schlechteste Saisonleistung gewesen in dieser Saison, gerade auswärts. Und damit wartet Darmstadt jetzt seit nunmehr einem halben Jahr auf einen Auswärtssieg. Der letzte Auswärtssieg war November letzten Jahres, das 3:2 in Hannover. Und das ist dann natürlich schon brutal, wenn du auswärts so gut wie gar keine Siege holst. Und ja, daran scheitert es dann vielleicht sogar schlussendlich, dass du nicht in die Bundesliga aufsteigst. Und nur zu Hause Siege holen, bringt dir dann halt am Ende auch nichts, wenn die Konkurrenz mit Elversberg und Paderborn auswärts punkten, aus Sicht von Paderborn sogar einen Sieg holen in Fürth. So, jetzt bist du immer noch Tabellenvierter, aber durch den Sieg von Paderborn und Schalke bist du jetzt 5 bzw. 4 Punkte zum ersten und zweiten entfernt. Zum dritten Elversberg sind es in Anführungsstrichen nur 2 Punkte und man hat es immer noch in der eigenen Hand. Man trifft den nächsten Wochenende Samstagabend auf Hannover 96. Also sprich 4. gegen 5. Darmstadt und Hannover, beide 50 Punkte. Also das wird wirklich ein sehr, sehr entscheidendes Spiel für beide. Und ja, nach diesem wirklich katastrophalen Spiel, muss man wirklich so ehrlich sein, in Bielefeld muss Darmstadt wieder was gut machen. Ich will nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und sagen, nach dieser Niederlage hat man nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun, weil, wie gesagt, man hat es noch in der eigenen Hand. Man trifft zu Hause noch auf Hannover, man trifft noch auf Elversberg und am letzten Spieltag auf Paderborn. Also es ist noch alles möglich, wenn du die Konkurrenz halt schlägst. Aber nach dieser Niederlage in Bielefeld wird es halt schon wirklich schwierig, weil du halt nach so einer Leistung, gerade auswärts, zu Hause ein ganz komplett anderes Bild zeigen musst. Und ich würde fast so weit gehen und sagen, dass Darmstadt es sehr schwer haben wird, überhaupt noch auswärts einen Sieg zu holen. Man hat noch 2 Auswärtsspiele, soweit ich weiß, gegen Fürth und gegen Münster, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf. Also das wären jetzt auch nicht gerade irgendwelche Mannschaften in der zweiten Liga. Die spielen halt auch um den Klassenerhalt. Münster Tabellenletzter stand jetzt, Fürth Tabellenvorletzter. Also für die geht es halt auch noch um alles, gerade wenn es unten so eng ist wie nie in der zweiten Liga. Und da musst du halt einfach als Aufstiegsaspirant zeigen, warum du oben stehst. Aus Darmstädter Sicht ging das aber die letzten Wochen immer nach hinten los. Gegen Magdeburg, die unten stehen, hast du nicht gewonnen. Hast du gerade so unentschieden gespielt. Gegen Dresden, die unten standen, hast du 3-1 verloren. Jetzt gegen Bielefeld, die auch unten stehen, um die Klassenerhalt spielen und letzte 5 Spiele nicht gewonnen haben zuletzt. Hast du jetzt auch verloren. Also gegen 3 Mannschaften, die unten stehen, hast du 2 verloren und 1 unentschieden. Und da wird es dann natürlich richtig schwer gegen Münster und gegen Fürth auswärts. Gerade wenn man bedenkt, dass Bielefeld jetzt die letzten Spiele immer auf die Top 5 traf und gegen Hannover verloren hat, gegen Schalke verloren hat und gegen Elversberg und Hannover meines Wissens unentschieden gespielt haben. Ja, und gegen die einzige Top-5-Mannschaft jetzt gegen Darmstadt natürlich gewonnen haben. Und ja, wenn ich höre, dass das von den Bielefeldern mit einer der besten Saisonleistungen war, ja, dann weißt du halt einfach, wie viel Glück Darmstadt in diesem Spiel hatte. Na, wirklich, offensiv ging gar nichts. Defensiv kann man sich bei einem Marcel Schuhl im Tor mal wieder bedanken und bei einem Matej Makica nicht nur wegen des Tors zum zwischenzeitlichen 0-1, sondern generell, was der Junge da rausgeholt hat. Mit seiner Physis und seiner Präsenz ist er für mich einfach mit der Stärkste nach Marcel Schuhl gewesen und das sagt schon einiges. Also, ja, das nächste Spiel, wie gesagt, dann Samstagabend gegen Hannover 96 und da muss ein Sieg her. Wenn es da eine Niederlage gibt, dann würde ich sogar fast schon wirklich so weit gehen und sagen, das war's mit dem Aufstieg. Auch beim Unentschieden wird es schwer. Dann kommt es wirklich auf die Konkurrenz an, wie die spielen. Beim Sieg bist du immer noch mitten dabei. Ja, mal abwarten. Also spätestens Samstag 22.30 Uhr sind wir alle schlauer und wissen, wo es mit Darmstadt in der nächsten Saison weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass es bis zum 34. Spieltag spannend oben bleibt. Aber, naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ob ich dann besser gelaunt bin oder nicht, werdet ihr dann hören.
kleinen Racings große der Woche ist in dieser Woche für mich, surprise, surprise, der Stürmer des 1. FC Magdeburg, Matthäus Zukowski, Doppelpack erneut geschnürt, beim 4:1 gegen den VfL Bochum in 16 Spielen. 15 Hütten gemacht, lange auch verletzt gewesen und trotzdem so eine brutale Quote. Ist jetzt Erster in der Torjägerliste und wie ich es bereits vorhin im Zweitligasegment gesagt habe, bringt ein überragendes Gesamtpaket einfach mit, beidfüßig, kopfballstark, Tempo, also hat auch super Tiefenläufe und als gelernter offensiver Mittelfeldspieler weiß er auch, wie seine Kollegen, die hinter ihm stehen, agieren, wann sie wie andribbeln, wann sie den entscheidenden Pass spielen, bewegt sich so dann auch immer perfekt in der Abseitsnahe, startet zur perfekt richtigen Zeitpunkt, um nicht im Abseits zu stehen, um dann trotzdem aber schneller als der gegnerische Verteidiger zu sein. Weiß natürlich dann auch, wann er sich zum ersten, wann zum zweiten Pfosten hin bewegen muss bei einer Hereingabe. Für mich ist das ein Unterschiedsspieler, gerade auch im Abstiegskampf, der in der kommenden Saison Bundesliga spielen muss, weil mit diesem Gesamtpaket und mit dem Alter, ich schaue nochmal einmal nach, 24 Jahre alt, wird Ende des Jahres im November 25, also auch noch ein super Alter und ist für mich der Garant dafür, falls Magdeburg den Klassenerhalt schaffen sollte, dass sie es dann auch geschafft haben, zusammen mit Barisch, Artig im offensiven Mittelfeld. Damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Natürlich kann ich euch nicht entlassen, ohne euch die 11 Tornetzer des 28. Spieltags zu präsentieren. Im Tor haben wir Tjaak Ehren von Hertha BSC Berlin. Davor in Innenverteidigung Rasmussen vom 1. FC Kaiserslautern, genauso wie Torschütze Maklica für Darmstadt 98 und Mattissen vom 1. FC Magdeburg. Auf den Schienen Njai von Schalke 04 und Lauren Koda vom SC Paderborn. Auf der 6 dann Semih Şahin, auch als Torschützenerscheinung getreten. Im offensiven Mittelfeld Barış Artık von Magdeburg und Marlon Ritter vom 1. FC Kaiserslautern und vorne im Sturm Mattenwinkler von Hertha BSC Berlin und Matthäus Zukowski, Kleine Riesings Große der Woche und auch Domes Spieler der Woche vom 1. FC Magdeburg. Vollendet diese Top 11 natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal _tornetz_ zu sehen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. Gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Kleinresig.